Guten Morgen. Mir fällt es manchmal schwer, nach dem Lobpreis, wenn ich so eingetaucht bin, dann hier vorzukommen und aktiv zu werden. Ich finde, wir haben so einen tollen Lobpreis. Genau. Und jetzt muss ich auch irgendwie den Weg von der Ukraine-Krise zu meinem Predigtthema finden. Ich merke auch, dass mich das sehr beschäftigt und die Predigt hat damit nichts zu tun, also nicht direkt. Und das Thema ist nichtsdestotrotz schon länger entstanden, nämlich das Oberthema ist, sich von Gott rufen lassen. Die Formulierung unterstellt ja eine Situation, in der wir uns entscheiden müssen, nachdem Gott uns gerufen hat. So ist das hier aber gar nicht immer. Was denn, wenn wir Gottes Stimme gerade gar nicht hören? Die Situation, in der wir uns entscheiden können, entsteht gar nicht. Oder vielleicht noch schlimmer, wir wünschen uns, dass Gott klar zu uns spricht und wir genau wissen, was er möchte, welche Richtung wir einschlagen sollen, wie wir uns entscheiden sollen. Aber er scheint zu schweigen. Ja, manchmal wünschen wir uns, dass Gott zu uns sagt, nimm diese Stelle an oder studiere BWL oder genau. Oder geh nach Stolberg und bau das Haus in der Müllergasse 1 wieder auf oder geh nach Afrika und werde Missionar oder irgendetwas anderes. Ganz im Gegensatz dazu steht die Geschichte, mit der wir uns heute befassen. Es geht um die Berufung von Samuel. Gott spricht mit ihm und er begreift erst gar nicht, dass Gott das ist, der zu ihm spricht. Er denkt, jemand anderes hätte ihn gerufen. Eine skurrile Situation. Wir schauen sie uns heute an und überlegen, was diese Geschichte für uns bedeutet. Samuel gehört zu den großen Propheten Israels. Mit ihm hat Gott das Königtum eingeführt und Saul und David hat beide Samuel zum König gesalbt. Er war Prophet, Richter und auch Priester. Seine Geschichte ist von Anfang an ungewöhnlich. Seine Mutter konnte keine Kinder bekommen und litt sehr darunter. Damals war das nicht nur ein persönliches Drama, sondern auch ein gesellschaftliches Drama. Man wurde als Frau schlecht angesehen, wenn man keine Kinder bekam. Jedes Jahr besuchte sie einmal mit ihrem Mann einen Tempel, in dem die Bundeslade stand. Und in einem Jahr betete sie besonders verzweifelt zu Gott, sodass sie dem Priester schließlich auffiel und er ihr zusagte, das, worum sie gebetet habe, würde in Erfüllung gehen. Tatsächlich wurde sie quasi direkt nach der Rückkehr schwanger und bekam einen Sohn. Diesen Sohn hatte sie versprochen, Gott zu weihen. Und nachdem er alt genug war, ich vermute mal, das war so im Grundschulalter, brachte sie ihn in den Tempel, wo er unter der Obhut Elis dort diente. Eli war der hohe Priester damals und er hatte zwei Söhne, die sich völlig unangemessen verhalten haben. Sie behandelten die Menschen schlecht, die im Tempel arbeiteten und bedienten sich an den Opfergaben, die die Gläubigen mitbrachten. Und Eli gelang es irgendwie nicht, sich ihnen gegenüber durchzusetzen, sodass es immer weiter so ging. Die Situation war eigentlich untragbar. In diesem Tempel lebt Samuel, sagen wir mal, mit 8 Jahren oder vielleicht auch 10, dient dort und war möglicherweise der Einzige, der sich wirklich um den alten Mann kümmerte. Und in dieser Situation spielt sich der heutige Text ab. Wir lesen aus 1. Samuel 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli merkte, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, dein Knecht hört. Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sagte, rede, denn dein Knecht hört. Man hörte Gott selten in diesen Tagen. Offensichtlich hatte sich nicht nur der Priester mit seiner Familie, sondern das ganze Volk von Gott entfernt. Es scheint Gründe für die Gottesferne zu geben. Und im Tempel zwischen dem schwachen und alten, aber letztlich gläubigen Eli und seinen gewissenlosen Söhnen lebt Samuel und denkwürdig ist, wo er schläft. Im Text steht, und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Ich habe nicht herausgefunden, wie dieser Tempel in Silo aussah und wie die Bundeslade dort untergebracht war. Ich gehe davon aus, es war nicht so ein aufwendiger Tempel wie der spätere Tempel, den David gebaut hat. Es muss also möglich gewesen sein, relativ nah an der Bundeslade zu schlafen. Und diesen Ort sucht sich Samuel aus. Er sucht Gottes Nähe. Er ist offen und bereit. Trotzdem erkennt er Gottes Stimme nicht. Er hört Gott, aber er weiß nicht, wer da spricht. Das bedeutet, dass selbst einer, der später ein großer Prophet war, Gottes Stimme kennenlernen musste. Samuel hat Glück. Er hat einen erfahrenen Lehrer, Eli, der kennt Gott und zieht die richtigen Schlussfolgerungen. Er erklärt Samuel, wie er reagieren soll. Ich habe mehrere Punkte zu der Geschichte. Samuel sucht Gottes Nähe. Er wurde nicht nur von seiner Mutter in den Tempel geschickt, um dort zu dienen. Er hat diese Berufung angenommen und er wird ihr gerecht. Er hat große Sehnsucht nach Gott. Und hier nimmt die Geschichte ihren Anfang in der Sehnsucht eines Jungen, Gott nahe zu sein. Und er setzt ihn schon darin um, wie er seinen Schlafplatz aussucht. Ich persönlich denke, dass die Söhne Elis dafür überhaupt kein Verständnis hatten und möglicherweise Witze darüber gemacht haben, wo er geschlafen hat. Vielleicht war es auch unbequem dort, zugig, harter Boden. Aber das ist ihm alles egal. Er bleibt seinen Zielen treu. Und damit stellt sich auch jedem anderen, der Gott hören möchte, die Frage, ob er wirklich Gottes Nähe sucht. Suchen wir Gelegenheiten, ihn zu hören? Suchen wir Orte, wo wir ihn hören können? Oder ist es um uns herum zu laut? Sind unsere Tage komplett ausgefüllt mit Aktivitäten? Vielleicht auch nur Fernsehen oder Social Media? Und es gibt gar keinen Freiraum mehr, für Gott zu reden und eine leise Stimme zu hören? Suchen wir die Stille? Suchen wir den Gottesdienst? Oder einfach Orte, an denen wir zur Ruhe kommen? Und sind wir bereit zu warten? Wir wissen nicht, wie lange Samuel schon im Tempel diente, als diese Situation geschehen ist. Gott redet ja nicht ständig. Viele Glaubenshelden im Alten Testament haben zwischen den einzelnen Dingen, die Gott zu ihnen gesagt hat, auch schon mal Jahrzehnte gewartet. Sie sind aber dran geblieben, obwohl sie nichts gehört haben. Die Frage an uns ist, sind wir kompromisslos darin, Gottes Nähe zu suchen? Der zweite Punkt ist, Gott spricht zu Samuel. Laut und deutlich. Beneidenswert. Und Samuel erkennt Gottes Stimme nicht. Und Eli ist es, der merkt, dass Gott den Jungen ruft. Das ist hilfreich, wenn uns erfahrene Christen helfen, Gottes Stimme zu erkennen. Vielleicht einfach auch nur bestätigen, dass das, was wir gehört haben, tatsächlich von Gott ist. Und auf jeden Fall würde ich auch Menschen, die schon länger glauben, empfehlen, je nachdem, was sie gehört haben, sich das mal bestätigen zu lassen. Wenn ich jetzt hören würde, geh nach Tansania und werde Missionarin, dann würde ich das nochmal mit ein paar Leuten besprechen. Zuerst mit meinem Mann. Ja, aber vielleicht auch mit einem Seelsorger oder einem vertrauenswürdigen Gemeindeleiter, so wie wir ihn haben. Aber am Ende müssen wir ja Gottes Reden auch selber erkennen können. Es gibt die vielen kleinen Entscheidungen im Alltag, wo es vielleicht wichtig wäre, selber zu wissen, was Gott gerade sagt. Gottes Stimme erkennen ist in der Bibel ein großes Thema. Das Neue Testament spricht sehr oft von Irrlehrern und falschen Propheten und dann auch darüber, wie wir die Wahrheit erkennen. Heute ist es ja nicht viel anders. Im Internet gibt es unfassbar viele Theorien, die da herumgeistern und die man für wahr halten kann, aber auch vielleicht lieber nicht. Und es gibt auch so unglaublich viele Möglichkeiten, was wir alles machen können. Wie soll man sich da entscheiden? Es gibt so viele Menschen, die etwas von uns wollen. Und nicht zuletzt gibt es in uns selbst so viele Ideen, Gedanken, Wünsche, Träume, Impulse. Schon allein, wenn wir mit jemandem mitfühlen, der in Not ist. Wenn wir allem nachgehen würden, würden wir jede Woche einen anderen Dienst tun. Das würde sich vielleicht gut anfühlen, wäre aber ganz bestimmt nicht nachhaltig. Wie können wir also lernen, Gottes Stimme zu erkennen und zu unterscheiden? Bei der Vorbereitung habe ich eine andere Predigt gehört, in der der Redner diese Situation mit dem Erkennen von Falschgeld verglich. Und ich habe euch ein paar Folien von der Sparkasse mitgebracht, wie man Falschgeld erkennt. Wer echtes Geld kennt, kennt auch Falschgeld. Einmal bitte weiter. Genau, fühlen. Nehmen Sie sich einen Geldschein bewusst in die Hand und fühlen Sie, echtes Banknotenpapier besteht zu 90% aus Baumwolle und fühlt sich griffig und fest an. Es ist reißfester und weicher als normales Papier. Dann gibt es noch das Relief und erhöhte kurze Linien am rechten und linken Rand. Bitte noch weiter. Das Wasserzeichen, den Sicherheitsfaden, das Porträtfenster und das Hologramm, in dem man die mythologische Europa sehen kann, und die Smaragdzahl. Ihr Lieben, ich wusste das alles gar nicht. Wie furchtbar. Ich weiß, dass unsere Geldscheine wirklich ein Kunstwerk sind, aber all diese Dinge waren mir nicht bewusst. Ich sollte mich vielleicht noch mal intensiver mit unserem Geld befassen. Aber das Fazit ist, wer echtes Geld kennt, der erkennt auch Falschgeld. Und das heißt für uns, wir müssen Gott besser kennenlernen. Wer das Original kennt, der erkennt auch die Fälschung. Und an dieser Stelle kommt unser Verstand ins Spiel. Wir können daran erkennen, ob es Gottes Reden war, wenn es zur Bibel passt. Das heißt wiederum, dass wir die Bibel gut kennen müssen. Was hat Gott denn schon zu anderen gesagt? Welche Ziele verfolgt er? Was ist ihm wichtig? Es scheint sich ja immer zu wiederholen, aber Bibel lesen und sich mit Gott befassen ist ein echtes Basic. Und da sind wir wieder bei den Entscheidungen, die wir treffen können. Kauf dir doch eine Jahresbibel. Die führt in einem Jahr durch die Bibel. In einem Jahr hast du alles gelesen, was Gott nachgewiesenerweise mal gesagt hat und was er getan hat. Das kostet Zeit, ja, aber in einem Jahr bist du durch. Oder du sagst dir, ach, ich verstehe die Bibel oft nicht. Dann gibt es Bibellesehilfen. Die suchen jeden Tag einen Text aus und erklären ihn auch. Das gibt es für alle Altersgruppen und in verschiedenen Stilrichtungen, sodass jeder etwas finden kann, das zu ihm passt. Das erfordert Disziplin, insbesondere wenn man sich entscheidet, das morgens vor Tagesbeginn zu machen. Aber es stellt sich eben die Frage, es ist dein kompromissloser Wunsch, Gottes Stimme zu erkennen. Der dritte Punkt. Der vielleicht entscheidende Teil, der dazu führt, dass Samuel Gottes Reden hört, ist die Antwort, die Eli Samuel empfiehlt. Rede, Herr, dein Knecht hört. Da spricht einer, der bereit ist zuzuhören. Einer, der ganz Ohr ist. Sind wir bereit zuzuhören? Oder haben wir selber so viel zu sagen, so viele Gebetsanliegen, Fürbittanliegen, Ideen, Sorgen, Wünsche, dass Gott am Ende gar nicht zu Wort kommt? Halten wir die Stille aus, wenn er nicht gleich spricht? Und Samuel sagt Knecht, einer, dessen Aufgabe es ist, Wünsche und Empfehle entgegenzunehmen und umzusetzen. Was sagen wir, wenn Gott zu uns spricht? Nach dem Neuen Testament sind wir Freunde und nicht Knechte. Wie viel mehr wird ein Freund tun, worum er gebeten wird? Der Unterschied ist nicht, ob man das tut, was Gott sagt, sondern ob man es aus Liebe tut oder aus purem Gehorsam. Die richtige Reaktion auf Gottes Reden ist Gehorsam oder Umsetzung, könnte man auch sagen. Und an sich ist das auch logisch bei einer Person, die so kompromisslos Gottes Nähe sucht und kompromisslos alles tut, um seine Stimme zu erkennen. Da bleibt jetzt noch die spannende Frage, was sagte Gott denn zu Samuel? Gott startet krass durch, nicht altersgerecht und ohne vorbereitende Einleitung. Er kündet ihm an, dass er Eli und seine Söhne richten wird, weil er Eli schon lange geboten hatte, die Söhne zu stoppen und Eli ihr unmoralisches Verhalten nicht verhindert hat. Daher wird Gott die ganze Familie richten und die Schuld wird niemals vergeben werden. Samuel vermeidet dann am nächsten Tag, Eli zu treffen. Der findet ihn dann aber doch und verlangt von ihm, alles zu erfahren, was Gott gesagt hat. Schließlich sagt Samuel alles weiter und Eli antwortet nur, es ist der Herr, er tue, wie es ihm wohlgefällt. Von Samuel berichtet die Bibel, dass er alle Worte in seinem Herzen bewahrte. Und in Israel wurde bekannt, dass Gott zu Samuel sprach und die Menschen kamen, um das zu hören. Tatsächlich sterben später alle drei, die beiden Söhne und Eli, an einem Tag. Rede, Herr, dein Knecht hört. Sind wir kompromisslos in der Umsetzung, wenn wir Gottes Reden gehört haben? Er sagt ja in der Regel nicht, geh nach Hause und stecke den Kopf unters Kissen. Es ist schon möglich, dass uns nicht gefällt, was er da sagt. Jetzt habe ich hier viel von Kompromisslosigkeit gesprochen und das klingt ja anstrengend. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir kompromisslos sein. Ich zum Beispiel habe mir vorgenommen, abzunehmen. Ich trage hier die Kilos von drei Kindern mit mir rum und ich finde, es reicht. Ich habe mir jetzt eine App zugelegt. Diese App ist unfassbar. Sie ist sehr psychologisch aufgebaut. Sie ist mein persönlicher Coach. Jeden Tag trage ich mein Gewicht ein und meine Schritte. Und ich kriege immer so kleine Inputs, in der ich gecoacht werde, wie ich jetzt also dranbleiben kann. Und ein Trick dieser App ist, dass man so Ziele auch steigert. Ein Ziel ist 10.000 Schritte am Tag. Da habe ich mir ehrlich gesagt von vornherein gesagt, das schaffe ich nicht, ich habe drei Kinder, dafür habe ich nicht die Zeit. Und als ich so ungefähr das Schrittziel erreicht hatte, das von dem ich dachte, ja, das passt ganz gut, weit entfernt von 10.000 Schritten, da stellte die App die Frage, ja, was, also, oder man steigert diese Schrittziele so langsam und dann kriegte ich ein Lob. Sehr gut, Schrittziel erfüllt. Was nimmst du dir für morgen vor? Ich dachte, gar nichts nehme ich mir für morgen vor. Ich bleibe bei diesem Schrittziel. Das ist das, was realistisch ist. Sagt die App, nee, so geht das nicht. Du musst deine Ziele steigern, wenn du das Ziel von 10.000 Schritten am Tag erreichen möchtest. Das hat an mir genagt. Ich dachte, das ist irgendwie nicht okay hier. Und nachdem ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass es hier war der Punkt. Will ich wirklich abnehmen? Oder möchte ich so eine Art Wohlfühl-App, die mir sagt, du machst schon alles richtig und wenn ich am Ende nicht abnehme, ist die App schuld? Ich muss mich dafür entscheiden, dass ich abnehmen möchte und ich muss meine Schrittziele und meine Kalorienziele und alle möglichen anderen Ziele einhalten, wenn ich das wirklich möchte. Und diese Entschlossenheit brauchen wir, wenn wir Ziele erreichen wollen. Und wenn es unser Ziel ist, Gottes Stimme zu hören, dann müssen wir uns dafür einsetzen, kompromisslos. Lieber Vater, du siehst, dass sich die Kompromisse in unser Leben einschleichen. Und vielleicht sind sie dein größter Feind. Ich bitte dich, dass du sie uns aufdeckst, dass wir sie erkennen und dass wir sie beiseite schieben. Mit deiner Hilfe. Amen.